Sie hören heute die 11. und letzte Folge des Romans Heimkehr von Toni Morrison. Sie konnte aufgrund der Experimente, die Dr. Scott an ihr durchführte, keine Kinder mehr bekommen. Aber sie fand zu neuem Selbstbewusstsein zurück. Frank und sie lebten nun wieder in dem Haus, in dem sie mit ihren Eltern bis zu deren Tod gelebt hatten. Und Frank beichtete, was er im Koreakrieg getan hatte. Dann will sie aber wissen, was aus der Koppel geworden war, zu der sie immer hingeschlichen waren. Dazu musste er Salem, seinen Großvater, fragen. Es lesen Doris Wolters und André Bendorf.
Frank dachte nicht daran, Lenores Haus zu betreten, um sich nach Salem zu erkundigen. Er wusste genau, wo und wann er ihn antreffen würde. Der Alte war seinen Gewohnheiten so treu wie eine Krähe. Zu einer bestimmten Zeit ließ er sich auf der Veranda eines Freundes nieder, an einem bestimmten Tag flog er weiter nach Jeffrey, und immer vertraute er darauf, dass bei seinen Besuchen in der Nachbarschaft kleine Zwischenmahlzeiten für ihn abfielen. Wie immer fand er sich auch an diesem Tag, nach dem Abendessen, in der Runde ein, die auf Fish Eye Andersons Veranda beisammen saß. Mit Ausnahme von Salem waren alle diese Männer Kriegsteilnehmer gewesen. Die beiden Ältesten hatten im Ersten Weltkrieg gekämpft, die anderen im Zweiten. Sie wussten von Korea, aber weil sie nicht durchschauten, worum es da eigentlich ging, nahmen sie diesen Krieg nicht ernst und maßen ihm nicht die Bedeutung bei, die Frank für angemessen hielt. Die Veteranen bewerteten Schlachten und Kriege nach der Zahl der Opfer. 3000 bei diesem Gefecht, 60.000 im Stellungskrieg, 12.000 anderswo. Je mehr Tote, desto tapferer die Kämpfer, nicht aber desto dümmer die Generäle. Salem Money hatte dazu weder eine eigene Meinung noch eigene Erlebnisse beizutragen. Aber er kam, weil er ein leidenschaftlicher Spieler war. Da seine Frau nun den größten Teil ihrer Zeit im Bett oder auf einem Liegesofa verbringen musste, war Salem dem Ideal der Freiheit so nahe gekommen wie nie zuvor in seinem Leben. Zwar musste er sich ihre Klagen anhören, aber ihre Sprechschwierigkeiten ermöglichten es ihm, nicht zu verstehen, worüber sie sich gerade aufregte. Ein weiterer Vorzug war, dass er die Geldangelegenheiten jetzt in seine Hände nehmen musste. Einmal im Monat ließ er sich nach Jeffrey mitnehmen und hob das Nötige vom Bankkonto ab. Wenn Lenore einen Blick ins Sparbuch werfen wollte, ignorierte er sie oder er sagte, »Nur keine Sorgen, es reicht bis morgen.« Nach dem Abendessen trafen sich Salem und seine Freunde nahezu täglich, um Dame, Schach oder hin und wieder auch eine Partie Whist zu spielen. Stets standen dafür zwei Tische auf Fischeis Veranda bereit, auf der ansonsten wenig Platz blieb. Angelruten lehnten am Geländer, Körbe voller Gemüse warteten darauf, abgeholt zu werden. Leere Limonadenflaschen und Zeitungen lagen herum. Es herrschte jene Unordnung, in der sich Männer wohlfühlen. Während zwei Spielerpaare über ihre Bretter gebeugt saßen, lehnten die anderen am Geländer, sparten nicht mit Ratschlägen, lachten und verspotteten die Verlierer. Frank stieg über einen Korb rote Beete, Sorte Detroit Dark, und gesellte sich zu der Gruppe der Zuschauer. Sobald die Partie Whist, die gerade gespielt wurde, zu Ende war, wechselte er zum Schachbrett, an dem Fisheye und Salem minutenlang grübelten, ehe sie einen Zug machten. In einer dieser Pausen ergriff er das Wort. »Sie erzählt, diese Koppel da draußen, die mit den Pferden, die zu dieser Zuchtfarm gehört hat, sie sagt, dass da jetzt Hundekämpfe stattfinden, stimmt das?«
»Hundekämpfe!«
Salem hielt sich die Hand vor den Mund, um das Lachen zu ersticken, das heraus wollte. »Warum lachst du?«
»Hundekämpfe, wenn's nur das gewesen wäre. Nein, die Bude ist vor einer ganzen Weile abgebrannt, und unserem Herrn und Gott sei Dank dafür.«
Salem machte eine Handbewegung, die Frank zeigen sollte, dass er ihn bei seiner Konzentration auf den nächsten Zug störte.
»Du willst was über diese Hundekämpfe wissen?« fragte Fisheye.
Ihm schien die Unterbrechung gelegen zu kommen.
»Das waren eher Kämpfe zwischen Menschen, die man wie Hunde behandelt hat.«
Einer der anderen schaltete sich ein.
»Hast du denn diesen weinenden Jungen nicht gesehen, der hier durchgekommen ist? Wie hieß er doch gleich? Andrew, weißt du den Namen noch?« »Jerome«, sagte Andrew, »wie mein Bruder, drum weiß ich's noch.« »Genau, Jerome.«
Fisheye klatschte sich aufs Knie.
»Er hat uns erzählt, dass sie ihn und seinen Dad aus Alabama herbeigeschafft haben. Gefesselt. Und dann sollten sie gegeneinander kämpfen. Mit Messern.«
»Mit Schnappmessern.«
Salem spuckte über das Geländer.
Jep, Schnappmesser. Sie sollten kämpfen, bis einer tot war, hat er gesagt.
Was? Frank fühlte, wie es ihm die Kehle zuschnürte.
Ja, so war's. Einer musste tot daliegen, sonst hätten beide dran glauben müssen. Und es wurde drauf gewettet, wer übrig bleibt.
Salem verzog das Gesicht und rutschte auf seinem Stuhl hin und her.
Der Junge hat erzählt, dass sie sich erst nur Schnitte beigebracht haben. Gerade so, dass man Blut sehen konnte. Aber die Spielregel war, dass der Sieger nur gehen durfte, wenn der Verlierer tot war. Also musste einer den anderen umbringen.
Andrew schüttelte den Kopf. Jetzt schwollen die Stimmen zum Chor. Jeder warf ein, was er wusste oder zu den Beobachtungen der anderen sagen wollte.
Mit Hundekämpfen haben sie angefangen und dann aus Menschen Hunde gemacht. Kann man sich was Infameres vorstellen, Vater und Sohn gegeneinander zu hetzen? Nein, Pa, nein, soll er seinem Dad zugerufen haben. Und sein Dad hat ihm gesagt, du musst es tun. Teuflisch ist das, jemanden zu so einer Entscheidung zu zwingen. Was man auch tut, es führt geradewegs in die Hölle. Und dann, als er sich immer wieder weigerte, sagte sein Daddy zu ihm, du musst mir gehorchen, mein Sohn, nur noch dieses eine Mal tu es. Und darauf der Junge, so hat es erzählt, ich kann dir doch nicht das Leben nehmen. Und darauf sein Daddy, das ist kein Leben. Währenddessen wurden die Zuschauer alle betrunken und aufgeheizt, immer wilder und wilder und riefen, Schluss mit dem Gelaber, kämpft, zum Teufel nochmal, kämpft endlich.
Und? Frank konnte kaum atmen.
Na, was glaubst du? Er hat's getan.
Fisheye hatte sich wieder in die Wut von damals geredet.
Dann kam er heulend hier angelaufen und hat uns alles erzählt. Alle Einzelheiten, armer Kerl. Rose Allen und Ethel Fordham haben Münzen für ihn eingesammelt, damit er weiter konnte. Mylene auch. Wir alle haben ihm ein paar Anziehsachen gegeben. Seine waren blutdurchtränkt. Wenn der Sheriff ihn so voller Blut gesehen hätte, würde er noch heute im Knast sitzen. Wir haben ihn auf einem Maultier weggebracht. Nichts hat er bei dem Kampf gewonnen, außer seinem nackten Leben. Und das wird ihm danach nicht mehr viel wert gewesen sein. Ich glaube, sie haben mit diesem Wahnsinn erst nach Pearl Harbor aufgehört, sagte Salem.
Und wann war das? Frank biss die Zähne zusammen.
Wann war was?
Als dieser Junge, dieser Jerome hier war.
Lang her. 10 oder 15 Jahre, denke ich.
Frank wollte schon gehen, als ihm noch eine Frage kam.
Ach, übrigens, was war mit den Pferden? Die haben sie verkauft, glaube ich.
Fisch einigte.
Jep, an den Schlachthof.
Was? Frank konnte es kaum glauben.
Pferdefleisch war das einzige Fleisch, das im Krieg nicht rationiert war. Deshalb, sagte Fischei, habe in Italien selber welches gegessen. Schmeckt wie Rindfleisch, nur süßer. In den guten alten USA hast du sicher auch welches gegessen. Du hast es nur nicht gewusst.
Andrew lachte. Salem, der nun endlich an sein Schachbrett zurück wollte, wechselte das Thema.
»Wie geht's eigentlich deiner Schwester?«
»Ist wieder zusammengeflickt«, sagte Frank. »Sie kommt klar.«
»Hat sie erzählt, was aus meinem Ford geworden ist?«
»Das wäre das Letzte, was sie beschäftigt, Opi. Und bei dir sollte das auch so sein.«
»Ja, na gut.«
Salem machte einen Zug mit seiner Königin. Sie weigerte sich, ihren Quilt herzugeben. Frank wollte ihn haben, für einen bestimmten Zweck, der ihm wichtig war. Der Quilt war der erste, den sie eigenhändig gemacht hatte. Sobald sie sich ohne Schmerzen oder Blutungen aufsitzen konnte, hatten Frauen aus der Nachbarschaft das Regiment im Krankenzimmer übernommen und begonnen, Flicken zu sortieren, während sie über Sees Arzneien debattierten und auch darüber, welche Gebete wohl am ehesten bei Jesus Gehör finden würden. Sie sangen auch, während sie das Muster zusammennähten, auf das sie sich geeinigt hatten. Sie wusste, dass ihr selbstgemachter Quilt nicht besonders gelungen war, aber Frank meinte, er sei perfekt. Perfekt wofür? Das verriet er ihr nicht.
Nun mach schon, sie, ich brauch ihn. Und du musst mit mir kommen. Wir müssen beide dort sein.
Wo denn?
Vertrau mir.
Er kam spät zum Abendessen, und als er eintrat, schwitzte und keuchte er, als wäre er gerannt. Ein sandiges Stück Holz, etwa so groß wie ein Lineal, ragte aus seiner Gesäßtasche. Und in der Hand hatte er eine Schaufel. Sie sagte nein. Nein ohne Wenn und Aber. Ihr Quilt mochte unvollkommen sein, aber ihr waren sein wenig originelles Muster und die zufällige Farbzusammenstellung kostbar. Frank beharrte. Seine Hitze und die Entschlossenheit in seinem Blick zeigten sie, dass es ihm, was immer er auch vorhatte, ernst damit war. Widerwillig schlüpfte sie in ihre Sandalen und folgte ihm, und wieder war ihr die Unvollkommenheit des Quilts peinlich, den er nun über seiner Schulter trug. Wer sie jetzt sah, würde vielleicht denken, dass sie zum Angeln gingen, aber um 5 Uhr nachmittags, mit einer Schaufel, wohl kaum. Sie gingen bis zum Rand der Siedlung und bogen auf einen Feldweg ein, den gleichen, dem sie als Kinder gefolgt waren. Als sie mit ihren dünnen Sandalen immer wieder über Steine stolperte, verlangsamte Frank seinen Schritt und nahm sie bei der Hand. Es hatte keinen Sinn, ihm Fragen zu stellen. Genau wie damals, als sie sich Hand in Hand in unbekanntes Gelände wagten, folgte sie ihrem großen Bruder wortlos. Zwar ärgerte sie sich, dass sie nun doch wieder tat, was andere wollten, aber sie war doch willens, ihn zu unterstützen. »Dieses eine Mal noch«, sagte sie sich, »ich will nicht, dass Frank Entscheidungen für mich trifft.« Die Wahrnehmung ändert sich. Felder werden kleiner, wenn man älter wird. Eine halbe Stunde zu warten, kommt einem Kind vor wie ein ganzer Tag. Für die 5 steinigen Meilen, die sie zurücklegten, brauchten sie die gleichen 2 Stunden wie als Kinder, aber damals schien es eine Ewigkeit zu dauern und ganz weit weg von zu Hause zu sein. Die Zäune, die so festgefügt gewesen waren, lagen an den meisten Stellen flach. Die drohenden Warnschilder, manche mit dem Umriss eines Schädels, waren verschwunden oder lugten als Schatten ihrer selbst durch hohes Gras. Sobald sie erkannte, wo sie sich befanden, sagte sie, »Es ist alles abgebrannt, ich habe das nicht gewusst. Und du?« »Salem hat's mir erzählt, aber dorthin gehen wir nicht.« Frank beschirmte kurz seine Augen, dann bog er ab und folgte den Resten der Einzäunung. Abrupt hielt er inne und prüfte die Beschaffenheit des Bodens, trampelte durch das Gras, stampfte hier und dort auf, bis er gefunden hatte, wonach er suchte.
»Yeah«, sagte er, »hier ist es.«
Er tauschte den Quilt mit der Schaufel und begann zu graben. So kleine Knochen, so wenige Kleidungsfetzen. Der Schädel aber war blank und lächelte. Sie biss sich auf die Unterlippe, zwang sich, nicht wegzuschauen, nicht das verängstigte Kind zu sein, das den Blick ins Schlachthaus der Welt nicht ertrug, wie gottlos auch immer sie war. Dieses Mal duckte sie sich nicht weg, schloss nicht die Augen. Mit großer Achtsamkeit legte Frank die Knochen auf Sees Quilt aus, gab sich alle erdenkliche Mühe, sie so anzuordnen, wie sie im Leben gewesen waren. Der Quilt wurde zu einem Leichentuch in Lila, Karmesin, Gelb und dunklem Marineblau. Gemeinsam schlugen sie das Tuch zusammen und verknoteten die Enden. Frank gab sie die Schaufel und trug den Verstorbenen in seinen Armen. Sie gingen den Feldweg zurück und am Ortsrand von Lodes bogen sie ab zum Fluss. Bald hatten sie den Lorbeerbaum gefunden, gespalten, mitten im Stamm, geköpft, aber nicht tot, der seine Arme ausbreitete, einen zur rechten und einen zur linken. An seinen Wurzeln legte Frank den Quilt nieder, der erst ein Leichentuch war und jetzt ein Sarg. Sie reichte ihm die Schaufel. Während er grub, blickte sie auf das sich kräuselnde Wasser und das Laubwerk am gegenüberliegenden Ufer.
»Wer ist das?«
Sie deutete über den Fluss hinüber.
»Wo?«
Frank drehte sich um.
»Ich sehe niemanden.«
»Jetzt ist er weg, glaube ich.« Aber sie war sich nicht sicher. Es kam ihr vor wie ein kleiner Mann in einem komischen Anzug, der eine Uhrkette schwang und grinste. Frank hob eine Grube aus, die knapp 1,5 Meter lang und 1¾ Meter breit war. Die Arbeit war mühsam, weil die Wurzeln des Lorbeerbaums ihre älteren Rechte zu verteidigen suchten. Die Sonne hatte sich gerötet und war im Begriff unterzugehen. Mücken zitterten über der Wasserfläche. Die Bienen hatten ihr Tagwerk beendet, Glühwürmchen warteten auf die Nacht. Und ein leichter Duft nach süßen Trauben, die von Kolibris angestochen worden waren, hüllte den Totengräber ein. Als es endlich vollbracht war, erhob sich eine willkommene Brise. Bruder und Schwester ließen den buntstiftfarbenen Sarg in das lotrechte Grab gleiten. Als er mit Erde bedeckt war holte Frank zwei Nägel und das sandige Stück Holz aus seiner Tasche. Mit einem Stein hämmerte er es an den Baumstamm. Einen Nagel schlug er krumm, aber der andere hielt, so dass man die Worte lesen konnte, die er auf die glatte Seite des Holzes gepinselt hatte. Hier steht ein Mann. Es mochte Wunschdenken sein, aber er hätte schwören können, dass der Lorbeerbaum ihm seine Zustimmung zeigte. Das olivgrüne Laubwerk begann im Widerschein einer fetten, kirschroten Sonne wild zu rascheln.
Lange stand ich da und starrte auf den Baum. So stark sah er aus. So schön, mit einer Wunde mittendurch, aber gesund und voll Leben. Sie fasste mir an die Schulter, federleicht. Frank? Ja? Komm, Bruder. Kehren wir heim.
SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.